Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Sina Fröndrich und mit diesen Themen. Die Zinsnot macht erfinderisch. In Hessen wollen sich die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank-Filialen teilen, um Kosten zu sparen. Zwei Konkurrentinnen unter einem Dach. Wie kann das gehen? Das schauen wir uns an. Und klein, groß, zum Klappen, zum Belasten, mit E-Motor oder nur mit Körperkraft. Wir Deutschen radeln gern. Zumindest gibt es mehr Fahrräder als Autos im Bestand. Wer sind die Player auf diesem Markt und wohin geht die Reise mit dem Rad? Auch darauf schauen wir bis 14 Uhr. Und wieder wird gehamstert. Weil Großbritannien auf einen harten Brexit zusteuert, werden Vorräte angelegt. Wie chaotisch der Abschied von der EU wird, das lässt sich vermutlich heute Nachmittag erahnen, wenn das britische Unterhaus nach der Sommerpause wieder zusammenkommt. Auch Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen. Das britische Pfund jedenfalls verliert an Wert. Und darüber kann ich jetzt mit Jan Plate sprechen, unserem Börsenreporter in Frankfurt am Main. Herr Plate, wie weit geht es denn für das Pfund abwärts?
Ja, das britische Pfund gegenüber dem Dollar zeitweise auf dem tiefsten Stand seit 2 Jahren, jetzt so ein bisschen erholt bei $1,2042. Und auch wenn ein schwächeres Pfund den britischen Exporteuren hilft, der London-Aktienindex FTSE 100 notiert doch mit einem Abschlag von 0,25%. Und auch am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger etwas vorsichtiger. Und es wird ja dann auch wieder gewartet auf die ersten Impulse aus den USA, nachdem dort gestern wegen eines Feiertages, wegen des Labor Days, die US-Börsen geschlossen waren. Also der deutsche Aktienindex DAX, ja, mit einem kleinen Minus von 0,25% bei 11.917 Punkten. Naja, und eben mit dem anhaltenden Brexit-Drama, dieser Tragödie, dem Schauspiel, das Börsengespräch mit Marco Bargel, dem Chefanlagestratege der Postbank, die zur Deutschen Bank gehört. Und zunächst eben mal die Frage bezüglich der Bevölkerung auf der Insel, die ja wohl Lebensmittel, Medikamente kauft. Es gibt da Hamsterkäufe. Wie beobachten Sie die Stimmung bei den Menschen auf der Insel?
Ja, ich war jetzt zufälligerweise tatsächlich mit der Familie im Urlaub im Sommer 2 Wochen in Großbritannien und mir fiel eins auf, man hat überhaupt nicht über das Thema Brexit gesprochen. Also mein Eindruck war eher, man ist das Thema leid, man möchte das jetzt auf die eine oder andere Art gelöst haben, was aber natürlich nicht wirklich eine Lösung ist, weil Sie haben es angesprochen, die Befürchtung ist natürlich schon da und die ist auch realistisch, dass es vielleicht zu Engpässen kommt an der einen oder anderen Stelle und die wirtschaftliche Betroffenheit potenziell ist sehr, sehr groß, wenn es tatsächlich ein No-Deal-Brexit, also ohne Vertrag mit der EU kommt.
Ja, und die Stimmung der Menschen ist das eine. Und dann gibt es aber die Zahlen, die ja auch so ihre Sprache sprechen. Britische Wirtschaftsdaten wie der Einzelhandel, die Industrieproduktion waren zuletzt schwächer. Und dann kommt natürlich das R-Wort ins Spiel. Die Frage, sieht das nach Rezession auf der Insel aus?
Also wenn es zum harten Brexit käme, sind wir schon der Meinung, ist das Risiko einer Rezession sehr, sehr groß. Großbritannien geht es jetzt schon nicht besonders gut der Wirtschaft dort. Man sieht ganz klar, die Indikatoren sind alle eigentlich unter Wasser, wie man so schön sagt, wenn man den Einkaufsmanager-Index sich anschaut für die Industrie, ist unter 50, das ist so eine wichtige Marke. Also das spricht schon eher für eine schrumpfende Wirtschaft. Das zeigt sich natürlich beispielsweise auch auf der Exportseite. Private Konsum läuft noch relativ gut, das ist noch so das stabilisierende Element, aber früher oder später, das zeigt eigentlich die Erfahrung, ist dann auch von der Exportseite letztendlich, wenn es dort nach ungewöhnlichen Unternehmen nicht gut geht, dann auch der private Konsum negativ betroffen.
Dann schauen wir auf die Währung, auf das britische Pfund, eben mit dem tiefsten Stand seit 2 Jahren gegenüber dem Dollar. Ist das gerechtfertigt, dieser Tiefstand?
Er ist zumindest nicht verwunderlich, weil das Risiko natürlich, dass es zum harten Brexit kommt, sehr, sehr groß ist, mit entsprechend negativen Auswirkungen dann für die Wirtschaft. Das würde dann auch dazu führen, möglicherweise, dass die britische Notenbank, die Bank of England, die Zinsen senkt, was dann immer für eine schwächere Währung spricht. Also da nimmt quasi der Markt schon eine Zinssenkung vorweg, wenn man so möchte, das ist das Risiko einer Zinssenkung. Und insofern ist dieses Kursniveau durchaus gerechtfertigt. Wenn wir einen harten Brexit bekämen, gehen wir davon aus, dass wir sogar sehr, sehr schnell die Parität wahrscheinlich zum Euro sehen würden.
Wie sieht es aus Ihrer Sicht bei den Unternehmen aus? Sind die jetzt dann vorbereitet und im Grunde genommen, wie Sie es ja auch so ein bisschen beschreiben, eben haben sich auf das Härteste mittlerweile auch irgendwie eingestellt?
Also sicherlich sind viele Unternehmen vorbereitet. Das hat man ja schon im ersten Quartal gesehen, als ja noch der Termin damals 31.03. stand als Brexit. Da gab es ja die sogenannte Frontloading. Also das heißt, viele Unternehmen haben sich im Grunde genommen, haben Lager aufgebaut, nicht, um sich vorzubereiten auf den Austritt. Das hat auch im Übrigen das Wachstum dann etwas beflügelt im ersten Quartal. Also da ist man schon ein Stück weit vorbereitet. Aber ich glaube, am Ende des Tages kann man sich auf so ein Ereignis mit Sicherheit nicht vollständig vorbereiten. Also es wird mit Sicherheit Engpässe geben an der einen oder anderen Stelle, weil die Politik sicherlich auch nicht in der Lage ist, jetzt für alle Eventualitäten hier Vorkehrungen zu treffen.
Wie sieht es aus mit Investitionen, die zurückgehen, beziehungsweise auch die Unternehmen versuchen auszuweichen?
Ja, das kann man ganz klar feststellen, dass natürlich auch die Investitionen in Großbritannien, die aus anderen EU-Staaten kommen beispielsweise, nicht, dass die zurückgefahren werden, dass also Produktionsstätten durchaus auch verlagert werden in Richtung Kontinent oder dann auch gleich in Richtung Asien, weil es dort vielleicht noch günstiger ist für die Produktion. Also das kann man schon eindeutig feststellen und das ist genau der Schaden, der im Grunde schon im Vorfeld des Brexits eingetreten ist. Nicht? Großbritannien war ja immer ein sogenannter Outperformer, hat höhere Wachstumsraten gehabt als die EU insgesamt oder auch die Eurozone. Das hat sich seit dem EU-Referendum umgekehrt und das ist genau dieser Effekt gewesen. Die Stimmung war negativ und hat dann auf die Investition gedrückt.
Dankeschön. Marco Bargel, Chef Anlagestratege der Postbank, die zur Deutschen Bank gehört.
Da ist also im Moment einiges an Unsicherheit. Herr Plate, wie sehr gefragt sind denn da heute sichere Anlagen?
Ja, die deutschen Staatsanleihen sind zum Beispiel gefragt. Die deutschen Staatsanleihen mit einer jetzt durchschnittlichen Rendite tiefer im Minus, bei minus 0,73%. Dann kann der Goldpreis gegenüber gestern fast $7 zulegen, gegenüber gestern Mittag. Jetzt der Goldpreis dann bei $1,530. Und für den Euro geht es nach unten auf den tiefsten Stand seit 2 Jahren. Der Euro fällt auf $1,0931.
Morgen Abend wissen wir, ob ThyssenKrupp aus dem DAX fliegt. Auch heute gibt es schon Nachrichten zu dem Industriekonzern.
Ja, einem Experten der Schweizer Bank Credit Suisse zufolge geht der Umbau zu langsam. Und auch wenn der Börsengang der Aufzugsparte geplant sei, bleibe das Chance-Risiko-Verhältnis doch wenig vorteilhaft. Und die Aktien von ThyssenKrupp, sie verbilligen sich um etwas mehr als 3%.
Der Wohnungskonzern Vonovia überlegt, Paris ins Visier zu nehmen, aber da gibt es noch eine Hürde.
Ja, und zunächst mal, Vonovia schaut nach Paris, weil in Deutschland die Preise für Zukäufe im Moment zu hoch sind, wie es heißt. Und deswegen schaut man sich eben Paris und Umgebung als Region an. Voraussetzung sei allerdings eine Gesetzesänderung, die einen Eintritt in den Markt dann überhaupt erst erlaube. Aber der Vonovia-Chef geht davon aus, dass es längerfristig dazu kommen werde. Ansonsten übrigens auch noch ganz interessant, warnt Vonovia für Deutschland vor einem zunehmenden Mangel an Wohnungen für Senioren und altersgerechte Wohnungen für Senioren. Ja, und noch der Blick auf die Vonovia-Aktie, im Moment mit einem Minus von 0,5%.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Ob du wirklich richtig bist, erkennst du daran, welches Licht an ist. Das gilt bald für Bankfilialen in Hessen, denn dort wollen Taunus Sparkasse und Frankfurter Volksbank künftig gemeinsam Filialen betreiben. Wenn die Filiale rot leuchtet, ist die Kundschaft der Sparkasse dran, bei blau öffnet die Volksbank. Zwei konkurrierende Banken unter einem Dach, das soll Kosten sparen. Vorbilder dafür gibt es auch schon. Mischa Erhardt über neue Sparmöglichkeiten mit Farbenspiel.
Finanzpunkt lautet die Überschrift, unter der die gemeinsamen Filialen der Frankfurter Volksbank und der Taunus-Sparkasse laufen werden. Und hier läuft künftig zusammen, was eigentlich gar nicht zusammengehört.
Ungewöhnlich insofern, als dass Sie hier zwei Bankenvertreter sehen, die Sie normalerweise als Wettbewerber kennen und ich verspreche Ihnen, die Sie auch künftig als Wettbewerber weitererleben werden,
sagt der Chef der Taunus-Sparkasse Oliver Klink. Zwei Gründe sind es, die die beiden Finanzgruppen enger zusammenrücken lässt und zur Kooperation in den Filialen treibt. Zum einen nutzen immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher Online-Banking, führen ihre Transaktionen also per Smartphone oder Computer aus und gehen seltener in Bankfilialen. Zum anderen sind die Kostenanteile für Filialen relativ hoch, weil Nullzinsen und sogar Negativzinsen an den Gewinnen der Kreditinstitute knabbern. Eva Wunsch-Weber, Vorstandschefin der Frankfurter Volksbank.
Unser Modell, ich glaube, das darf ich sagen, ist mutig und zukunftsorientiert. Denn erstmals haben zwei Institute, die Taunus-Sparkasse wie die Frankfurter Volksbank, eine flächendeckende Kooperation vereinbart. Über alle Grenzen des tradierten Säulen des Bankenwesens hinweg.
Im Main-Taunus- und Hochtaunus-Kreis werden 26 gemeinsame Finanzpunkte der Sparkassen und Volksbanken entstehen. In 17 von ihnen wird es 2 blaue Tage und 2 rote Tage geben, wo Beratungsdienstleistungen für Kundinnen und Kunden der einen oder anderen Institutsgruppe angeboten werden. In den übrigen 9 Filialen soll es Bankautomaten beider Kreditinstitute geben, an denen die Kunden ihre jeweiligen Geschäfte machen können. Share a Bank lautet das Schlagwort, teile eine Bankfiliale, also das Prinzip. In den kommenden 3 Jahren wollen die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank bis zu 5 Millionen Euro investieren, um die zweifarbigen gemeinsamen Zweigstellen umzubauen.
Und schon daraus können Sie erkennen, wir sind überzeugt davon, dass dies ein Ansatz ist, der sich dauerhaft rechnet. Denn die Synergieeffekte übersteigen auf Sicht die Projektkosten bei Weitem und das bei einer gestiegenen Anzahl modernster Standorte.
10 dieser Standorte sollen schon in diesem Jahr fertig werden, die übrigen 16 in den kommenden 3 Jahren. Die ungewöhnlichen Farbspiele in Blau und Rot an unterschiedlichen Tagen in der Woche seien das Ergebnis von 4 Monaten intensiver Diskussionen und Planungen, sagte Oliver Klink.
Trotz des anspruchsvollen Zeitplans haben wir auch eine entsprechende Marktforschung betrieben. Und auch hier sind wir auf breite Zustimmung für diese Initiative getroffen.
Allerdings zweifeln einige Experten auch daran, ob diese kooperative Lösung bei allen Kunden so gut ankommen wird.
Auch ein bisschen umständlich, sich zu überlegen, ist heute blau oder rot die Bedienungsfarbe. Es ist für einen Kunden auch umständlich zu sagen, ich habe meine Bankdienstleistungen nur an folgenden 2 Tagen in der Woche. Dennoch ist es eine Lösung, die immer noch für den Kunden besser ist als die komplette Filialschließung.
Sagt der Bankenexperte Wolfgang Gerke vom Bayerischen Finanzzentrum. Trotz solcher Bedenken begrüßen die beiden Dachverbände der Sparkassen und der Volks- und Raiffeisenbanken die Zusammenarbeit. Schon seit längerer Zeit gäbe es vereinzelte Kooperationen, bei denen sich eine Volks- oder Raiffeisenbank mit der Sparkasse einen Standort teilt. Dieser Versuch stünde nun unter genauerer Beobachtung. Denn er könnte als Modell dienen, das auch in anderen Regionen Deutschlands in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommt.
Mischa Erhardt war das. 75 Millionen Fahrräder fahren wir Deutsche. Ersträder, Zweiträder, Lastenräder, Rennräder, E-Bikes, Klappfahrrad, Kinderfahrrad. Da kommt einiges zusammen und seit Jahren steigt der Bestand. Was ist Trend, was wird nachgefragt? Das ist jedes Jahr Thema bei der Messe Eurobike in Friedrichshafen. Und da lernen wir zum Beispiel, viele Fahrradimporte kommen aus Kambodscha und Polen und viele E-Fahrräder kommen aus Ungarn und Vietnam. Und die Zweiräder sind inzwischen auch interessant für Autozulieferer. Thomas Wagner kennt noch mehr Fakten rund ums Fahrrad und natürlich hat er sich auch einige Modelle angesehen.
Also bei diesem Rad ist auf jeden Fall besonders, dass es sich hier um ein Light-E-Bike handelt. Das heißt, es wiegt unter 15 Kilo. Das liegt daran, dass der Akku halt sehr kompakt im Unterrohr schon versteckt ist.
Ebenso der Motor und das Getriebe, so Dirk Sölting, Sprecher des Herstellers aus dem baden-württembergischen Denkendorf, über eine der Weltneuheiten auf der Fahrradmesse Eurobike. So leicht das E-Bike auch sein mag, auf eines haben die Konstrukteure nicht verzichtet.
Klingel hat's.
Nicht zuletzt hat es auch bei Deutschland Fahrradherstellern und Händlern dieses Jahr ordentlich in der Kasse geklingelt. 2,93 Millionen Fahrräder und E-Bikes wurden alleine im ersten Halbjahr 2019 verkauft, ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von über 3%. Allerdings ging der Absatz bei herkömmlichen Fahrrädern ohne Hilfsmotor ein klein wenig zurück.
Aber der E-Bike-Bereich wächst weiter, 12% plus.
So Siegfried Neuberger, Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbandes. Ende des Jahres werden den Verbandsprognosen zufolge über 1,1 Millionen E-Bikes verkauft sein, so viel wie nie zuvor. Und der Trend hält weiter an. Denn je verstopfter Deutschlands Innenstädte sind, je höher die Gebühren für innerstädtische Parkhäuser ausfallen, desto mehr sind Cargo-Bikes, also Lastenräder mit Hilfsmotor, gefragt.
Wir sehen in den Cargo-Bikes eine Riesenchance, eine Riesenalternative, sowohl für die private Nutzung, also Stichwort Einkaufen, Kinder in den Kinderhort fahren, oder aber auch gewerbliche Nutzung, Paketdienste, Lieferservice, Handwerkerbetriebe. Da sehen wir riesige Potenziale.
Von den 3,1 Millionen Fahrrädern und E-Bikes, die im vergangenen Jahr insgesamt verkauft wurden, stammen knapp 40% von deutschen Herstellern. Allerdings, Made in Germany bei Fahrrädern heißt nicht, dass wirklich jede Schraube aus Germany kommt. Ganz im Gegenteil. Siegfried Neuberger.
Also noch ist es ja so, dass der überwiegende Teil der Fahrradrahmen, wir reden ja hier von Aluminiumrahmen, aus Asien kommt. Inzwischen wird ja versucht, einen Teil dieser Aluminiumrahmenproduktion auch wieder nach Europa zurückzuholen. Also zum Beispiel in Portugal werden Rahmen produziert. Wobei der wichtige Schritt der Entwicklung der Konzeption des Lastenheftes in Deutschland dann auch liegt.
Deutschland immerhin gilt als wichtigster europäischer Fahrradmarkt und als zweitwichtigstes europäisches Herstellerland. Rund 1,9 Millionen Millionen Fahrräder wurden zwischen Flensburg und Bodensee im vergangenen Jahr montiert. Italien als größter europäischer Fahrradproduzent liegt allerdings mit 2,3 Millionen Bikes deutlich darüber. Und Deutschlands Hersteller waren auch schon mal stärker. Zum Auftakt der 2000er Jahre wurden 3,4 Millionen Bikes ausgeliefert. Dass der Export deutscher Fahrräder ins Ausland derzeit aber wieder steigt, hängt möglicherweise auch mit dem Einstieg großer deutscher Autozulieferer ins Fahrradgeschäft ab. Konzerne wie Bosch, ZF, Mahle und Brose stellen Motoren, Getriebe und sonstige Komponenten für Fahrräder her. Siegfried Neuberger vom Zweirad-Industrieverband begrüßt diesen Trend.
Kommt der Branche insgesamt natürlich zugute, weil damit Know-how in die Branche auch reinkommt bei den Antriebskomponenten. Und daher sehen wir eigentlich das sehr, sehr positiv.
Von der Fahrradmesse Eurobike war das Thomas Wagner. Der Autobauer Audi weist Vorwürfe zurück, er komme bei der Umrüstung manipulierter Dieselfahrzeuge nicht voran. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte Ende 2017 zahlreiche Rückrufe und strenge Fristen für Software-Updates bei Audi vorgeschrieben. Von Seiten des Konzerns hieß es nun, insgesamt seien bei den Euro 6 Autos für knapp 85% und bei den Euro 5 Autos für knapp 75% der Fahrzeuge die Freigaben erreicht. Zuvor hatten das Handelsblatt und der Bayerische Rundfunk berichtet, Audi komme bei der Umrüstung langsamer voran als geplant. Im Streit um die gescheiterte Pkw-Maut konkretisieren sich die Vorwürfe des Bundes gegen die Betreiberfirmen. Der Bund wirft den ursprünglich vorgesehenen Betreibern vor, noch Aufträge an andere Firmen vergeben zu haben, nachdem der Europäische Gerichtshof die Maut gekippt und der Bund die Verträge gekündigt hatte. Die Süddeutsche Zeitung und der WDR berichteten nun, dass es dabei um 7 Verträge an Subunternehmer mit einem Volumen von knapp 580 Millionen Euro gehe. Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic äußert Zweifel an der Darstellung des Bundes.
Da wird jetzt meines Erachtens ein falscher Eindruck absichtlich erweckt, dass jetzt alle Aufträge auf einmal vom Himmel runtergefallen sind und nach der Kündigung durch den EuGH quasi gemacht wurden. Also die sind mit Sicherheit schon im Januar im Einklang mit dem Bund losgegangen.
Das Verkehrsministerium steht selbst unter Druck, weil es vor Klärung der Rechtslage bereits Verträge zur Pkw-Maut abgeschlossen hatte. Die schwächere Wirtschaftsentwicklung sorgt für einen leichten Rückgang der Arbeitszeit. Das zeigt eine Statistik des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach machen Beschäftigte weniger Überstunden und bauen ihre Stunden auf Arbeitszeitkonten ab. Die Zahl der Erwerbstätigen hat dagegen laut IAB trotz Abschwung leicht zugenommen. Die deutsche Bundesregierung lässt sich derzeit vor allem im Technologiebereich von externen Beratern unterstützen. Wichtigster Berater der Bundesregierung war im ersten Halbjahr der Technologiekonzern IBM mit Beratungsverträgen im Umfang von rund 115 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervor.
Katja Scherer war das mit Wirtschaftsnachrichten. Und schon wieder droht Argentinien die Staatspleite. Wirtschaftlich kommt das Land nicht zur Ruhe. Die Landeswährung Peso verliert an Wert. Investoren wenden sich ab. Und im Alltag spüren die Menschen die wirtschaftlichen Nöte des Landes. Brot ist teurer geworden, genauso wie Rindfleisch. Auslöser der Turbulenzen ist ein möglicher Machtwechsel. Der wirtschaftsliberale Präsident Macri könnte im Herbst dem linken Lager unterlegen. Bis dahin versucht er, sich gegen den wirtschaftlichen Abschwung zu stellen. Am Wochenende hat seine Regierung Devisenkonten. Kontrollen erlassen. Doch für Ruhe sorgt das noch lange nicht, wie Ivo Maruschek berichtet.
59 pesos en el Banco Nación, baja el dólar en el primer día de Banco Privados, el promedio es de 60 pesos con 50.
Die Wechselkurse fahren Achterbahn und die Argentinier verfolgen gebannt auf allen Kanälen, was gerade an den Devisenmärkten passiert. Zu Beginn des Handels schoss der Dollar auf neue Rekordwerte, dann griff die Zentralbank wieder einmal massiv mit Stützkäufen zugunsten des Pesos ein und der Kurs stürzte ab, um sich dann letztlich ein Stück unterhalb des Preises vom Freitag einzupendeln. Für Argentiniens neuen Finanzminister Hernán Lacunza ist das die erste gute Nachricht seit Tagen. Argentinien hat seit den Vorwahlen Kreditwürdigkeit verloren. Das Länderrisiko hat sich seit dem 12. August verdoppelt und wir konnten seitdem statt 90% nur 10% der fälligen kurzfristigen Staatsanleihen erneuern. Die Regierung von Präsident Macri musste mit drastischen Maßnahmen reagieren, um nicht in akute Gefahr eines Staatsbankrotts zu geraten. Letzte Woche musste sie den Internationalen Währungsfonds um einen Zahlungsaufschub bitten und auch die fälligen Staatsschulden bei institutionellen Anlegern wird sie nicht pünktlich zurückzahlen, was die Ratingagenturen dazu brachte, den Daumen zu senken. Für sie ist das bereits ein teilweiser Zahlungsausfall Um Panik zu verhindern, zum Beispiel einen Run auf die Banken, hat die Regierung am Wochenende noch Devisenkontrollen verhängt. Privatleute dürfen jetzt nur noch $10.000 pro Monat tauschen und Unternehmen dürfen nur noch mit Erlaubnis der Zentralbank größere Beträge ins Ausland überweisen. Devisenkontrollen gab es zuletzt unter Macris Vorgängerin Christina Kirchner. Diese Einschränkungen aufzuheben war Macris erster Schritt, als er vor knapp 4 Jahren ins Amt kam. Jetzt muss er selbst wieder zu solchen Mitteln greifen. Diese Maßnahmen sind unangenehm und nicht das, was wir uns für Argentinien wünschen, aber es sind Notfallmaßnahmen, die nötig sind, um größeres Übel zu vermeiden, kurz gesagt, um mehr Armut zu verhindern, denn das wäre die Folge von Inflation und Abwertung, sagte Finanzminister Lacunza. Auslöser der jüngsten Turbulenzen war die Vorwahl am 12. August. Deren Ergebnisse lassen kaum Zweifel daran, dass der wirtschaftsliberale Mauricio Macri im Dezember den Präsidentenpalast für den Linksperonisten Alberto Fernández räumen muss. Mit ihm dürfte auch Ex-Präsidentin Kirchner an die Macht zurückkehren, in der Rolle der Vizepräsidentin. Wie dieses Duo Rezession und Inflation in den Griff bekommen will, ist völlig offen. Agustin Datelis, ein Wirtschaftswissenschaftler, der auch Fernández berät, bestätigt immerhin, dass die Devisenkontrollen ein notwendiger Schritt waren. Das Einzige, was die Regierung mit diesen Maßnahmen erreichen konnte, ist, noch Schlimmeres zu verhindern. Hätten die Banken am Montag ohne diese Maßnahmen geöffnet, dann hätte die Gefahr bestanden, dass das Bankensystem im Lauf der Woche kollabiert. Es bestand die Gefahr, in eine Hyperinflation zu rutschen. Und trotzdem bleiben die Aussichten düster. Argentinien hat einen 57 Milliarden Dollar Kredit beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen. Ein Großteil des Geldes wurde für Stützkäufe verwendet, um den Peso einigermaßen stabil zu halten. Die Inflation dürfte bis zum Jahresende 50-60% erreichen und die Konjunktur steckt schon seit mehr als einem Jahr in einer anhaltenden Rezession fest.
Argentinien droht erneut. Die Pleite, der Handel mit Devisen wurde eingeschränkt, Ivo Marušek berichtete. Doch was ist von dieser Maßnahme zu halten? Einordnungen dazu finden wir heute in den Zeitungen, eine Auswahl in der Wirtschaftspresseschau.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt, der Peso hat allein in den vergangenen 12 Monaten über die Hälfte seines Werts gegenüber dem Dollar verloren. Millionen Argentinier sind im gleichen Zeitraum unter die Armutsgrenze gerutscht. Die Industrie liegt am Boden und Investoren verlassen panikartig das Land. Dass die Regierung Macri jetzt dazu zurückkehrt, den Kauf von Devisen zu beschränken, hat eine bittere Ironie. Denn auf der einen Seite kommt die Maßnahme viel zu spät. Milliardenkapital sind schon abgeflossen. Auf der anderen Seite ist das Land wirtschaftlich und politisch nun wieder an dem Punkt, an dem es vor der Amtsübernahme Macris auch war. Nur mit mehr Schulden als damals. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht einen immer wiederkehrenden Teufelskreis. Nach der Bewältigung einer Krise beginnt eine von steigender Dollarverschuldung begleitete Erholung, in deren Verlauf vergessen internationale Kapitalgeber, private, aber auch der Internationale Währungsfonds alle Verluste, die in der Vergangenheit mit Argentinien-Anleihen angefallen sind, und geben Buenos Aires neues Geld. Irgendwann kommt der Aufschwung ins Stocken. Die Inflation steigt und Populisten machen für die Probleme nicht zuletzt die hohe Dollarverschuldung verantwortlich. Anschließend bricht die nächste Währungskrise aus. Gut eine Woche vor Beginn der internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt stecken Autobauer und Zulieferer tief in der Krise. Zu lange habe sich die Branche in die falsche Richtung bewegt, notiert die Frankfurter Rundschau. Doch mit der klimafreundlichen Elektromobilität wird alles auf den Kopf gestellt. Wer überleben will, muss Scheuklappen ablegen und Dogmen überwinden. Auch die Fixierung auf eine möglichst hohe Gewinnspanne. Die komplexe Transformation hin zur E-Mobilität gelingt nur, wenn die Manager den Mut haben, über mehrere Jahre massiv sinkende Renditen in Kauf zu nehmen. Das Handelsblatt betont, viele Automobilzulieferer steuern mit Sparrunden längst gegen die Krise an, obwohl ihre Zahlen noch solide aussehen. Nicht jedem Betrieb, der unter einer Nachfragedelle leidet, mangelt es an einem Zukunftskonzept. Und einige brauchen gerade jetzt mutige Banken, die heute die Investitionen finanzieren, mit der die Betriebe morgen überleben.
Das war die Wirtschaftspresseschau und damit endet Wirtschaft am Mittag. Neue Bäume für die Stadt Düsseldorf reagiert auf den Klimawandel. Das ist ein Thema in Deutschland heute um 2:10 nach den Nachrichten. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.